Heute Nacht war der freie Mitarbeiter nachts um 3:30 vor der Terrassentür. Er war schon zur Hälfte steif gefroren und hat laut vor Schmerz geschrien. Und ich bin runtergeeilt, in Unterhose und T-Shirt, öffnete die Terrassentür. Und da wurde mir schlagartig klar, ich habe nur geträumt. Aber dann war ich wach. Und was ist deine Ausrede?
Um wie viel Uhr war das?
3:30.
Meine Ausrede ist, ich lag im Bett und plötzlich rennt jemand die Treppe runter in Unterhosen, reißt die Terrassentür auf. Und es war kein Traum.
Guten Morgen, ihr Lieben. Und guten Morgen, Frau Anders.
Guten Morgen und guten Morgen, Herr Wunderlich.
Eigentlich musst du es du sagen, ja, sehe ich gerade.
Doch wurscht. Worum geht's denn heute, Herr Wunderlich?
Heute geht es um Sexismus im Sport. Wir hatten ja Sexismus in der Werbung und dann Sexismus im Kinderzimmer.
Gut.
Und jetzt haben wir Sexismus, weil es ja unser Leid... Ach Quatsch, alles nur Schmarrn. Heute gibt's einfach wieder eine peinliche Olli-Geschichte vom Herrn Wunderlich in der Midlife-Crisis.
Wie, kein Sexismus?
Kein Sexismus. Habt ihr eigentlich als Kinder auch so geile Mutproben gemacht, so wie wir und unsere Bande?
Mhm.
Was für welche habt ihr gemacht?
Weiß ich nicht mehr.
Hey, einmal da war es so, da war so ein Pfosten in der Erde und der war ganz nah an der Mauer und da musste man so schnell man konnte mit dem Fahrrad durchfahren. Wenn man mutig war und wenn man nicht mutig war, dann hat man das nicht gemacht und war eine Pfeife.
Das war aber nicht schwer, oder?
Und einmal, da haben wir ein Glas Wasser genommen und jeder musste reinspucken und jeder musste davon trinken und wer sich nicht getraut hat, war eine Pfeife.
Da wäre ich doch, glaube ich, lieber eine Pfeife gewesen.
Ja, so ist es mit Mutproben. Kapitel 1.
Och.
Die Nagetiere sind schuld. Wir erzählen ja ab und an von dem Zoo, den wir hier haben, so wie gerade eben. Also der freie Mitarbeiter, der den ganzen Tag pennt, der dominiert es ein bisschen, während das Meerschweinchen sehr selten vorkommt. Aber was muss der auch nachts bei -4 Grad draußen rumstromern? Vor der A4, also vor meinem Aufenthalt hier in diesem deinem Hause.
Das ist die A4 übrigens.
Genau, hatten wir ja keine Haustiere.
Hattest du keine Haustiere?
Bis auf diese beiden Wüstenspringmäuse.
Die total süß waren und goldig, die hätte ich gerne.
Ja, sind tolle Haustiere. Sie sind niedlich, zutraulich, erstaunlich wenig, pflegeintensiv.
Das ist auch alles prima.
Ja, es reicht, wenn man den Stall einmal die Woche reinigt, denn Wüstentiere sind sparsam mit Körperflüssigkeiten, die machen praktisch nie Pipi.
Das ist auch prima.
Ja, während Meerschweinchen das Schwein im Namen
ununterbrochen pinkeln und kacken.
Angeschafft hatte die damals mein kleiner Punkersohn. Der wollte eigentlich eine Ratte.
Und die Mama hat gesagt, ey, Ratten sind aber eklig.
Und der Papa hat das auch gesagt.
Och, Ratten sind auch cool, total intelligent.
Ja, die laufen dann rum und machen die ganzen Kabel kaputt.
Ja, man muss sie ja nicht dauernd in der Wohnung rumlaufen lassen. Man kann die auch rumtragen. Die sitzt dann halt da, so auf dir drauf und du läufst mit ihr rum.
Ja, auf jeden Fall konnten wir in den langen Diskussionen runterhandeln auf diese beiden kleinen Nagetierchen.
Aber die waren doch total süß, hast du gerade gesagt. Ja, aber das ist doch für einen Punker eine Nullnummer.
Ja, war ein Kompromiss.
Okay.
Natürlich landeten die nach einiger Zeit in meinem Büro. Fand ich aber eigentlich ganz prima. Und so Sprüche wie,
das war mir von Anfang an klar, dass dann ich mich um deine Tiere kümmern muss,
die habe ich garantiert nicht geklopft.
Das ist ja klar, weil du natürlich mal wieder der tolle Vater warst.
Nee. Es war eher so, dass ich dankbar war, dass ich da Gesellschaft in meinem Büro hatte.
Gott, wie verzweifelt ist das denn?
Ziemlich. Na gut. Bei aller Pflegeleichtigkeit, wenn man in den Urlaub fährt, dann müssen die Tierchen versorgt werden. Die kann man nicht einfach so mitnehmen. Aber so ein Mäusekäfig ist ja transportabel. Anfang der Sommerferien sind dann mein Sohn und ich aufgebrochen, um die beiden Mäuse zugedeckt. Heimlich, damit die es nicht mitbekommen, zu einer Freundin und Klassenkameradin zu fahren. Nach Leim, sagt euch jetzt nichts, wurscht, in ein Hochhaus. Da wohnte die nämlich. 7. Stock, kein Aufzug. Und so trägt also der muskelbepackte Vater, das wäre jetzt in dem Fall ich, dem Sohnemann folgerichtig den Käfig 7 Stockwerke hoch. Für jemanden, der seit 15 Jahren in einem Vorort lebt und auf Erdgeschossniveau, ist das schon aufregend hoch, finde ich. Also ging mir so. Aus purer Neugier beschließe ich also, im 7. Stock aus dem Fenster im Treppenhaus zu gucken. Und mit einem mächtigen Schub überfällt mich so eine Attacke von Höhenangst, dass mir fast die Knie versagen. Schnell trete ich in der Panik mit dem Käfig ein Stück zurück auf die Füße meines Sohnes.
Typisch.
Nein, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung, habe ich gesagt. Alles Paletti.
Aua, meine Füße sind zerquetscht, aber es ist alles okay.
Kapitel 2. Die Midlife-Crisis. Von wegen, nichts war in Ordnung, überhaupt nichts war in Ordnung. Höhenangst. Musste das jetzt auch noch sein? Hey, das mit dem Altwerden war ja sowieso schon kein Spaß. Ich war 45 Jahre alt und die ersten Verschleißerscheinungen waren deutlich zu bemerken. Mit 35 Jahren noch hatte ich 100 Kilo auf die Waage gebracht. Das war mir zu viel, dreistellig wollte ich es nicht mehr werden lassen. Drum habe ich damals zum ersten Mal mit dem Sport angefangen. Mit dem Laufen, hieß damals glaube ich noch Jogging. Das gehört sich so für mittelalte Männer in der Vorstadt. Das machten, glaube ich, alle in jedem Haus, war ein joggender Mann. Ich wurde trotz toller Kondition und Idealgewicht immer unbeweglicher, also musste ich noch irgendwas machen, also fing ich mit Krav Maga an. Und auch jetzt mit 45, wenn ich nicht im Training blieb, dann ging ich sofort auf wie ein Hefeknödel. Und wenn ich mich im Training verletzte, dann dauerte die Heilung Wochen. Statt ein paar Tage, wie bei den jungen Männern, die sonst im Kampfkunststudio so rumturnten. Mhm. Und das war noch nicht mal die allergrößte narzisstische Kränkung von allen. Denn damals begann ich so langsam nicht mehr verdrängen zu können, dass meine Augen schlechter und schlechter wurden. Es war schon noch so in der Phase, dass die Arme reichten, wenn ich es weit genug weghielt, konnte ich es noch lesen. Aber allein die Vorstellung, in Zukunft immer auf eine Brille angewiesen zu sein, der blanke Horror. Eine Brille, das ist das sicherste Symbol für den nahenden Tod. Nach der Lesebrille kommt sofort der Rollator und dann natürlich sofort COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, das habe ich als langjähriger Raucher auch verdient. Brille, leb wohl, schnöde Welt.
Ja, das klingt logisch.
Und jetzt auch noch das, Höhenangst, eine Phobie. Jetzt hörte die Psyche auch noch auf, ordentlich zu arbeiten. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss man doch irgendwas machen. Na, und was macht man bei einer Phobie?
Ich bin kein Therapeut, aber drüber reden vielleicht.
Man setzt sich seiner Angst aus.
Ach, echt?
Kapitel 3. Wissenswertes zum Bungee-Jumping. Also die ganze Geschichte fängt an mit Queen Elizabeth, der zweiten Elizabeth. Die ist an allem schuld. Nicht die Mäuse, ich nehme das zurück, die Queen ist schuld. Die besuchte 1974 eine ihrer Kolonien, die Neuen Hebriden. Die Bewohner haben da zu ihren Ehren dolle Dinge veranstaltet. Zum Beispiel haben sie sich an Lianen von den Bäumen gestürzt. Das macht man da so auf den Neuen Hebriden. Ich habe gehört, das soll gegen Kater helfen. Also diese eigentlich schon grunddämliche Sitte faszinierte dann aber auch noch einige junge Männer vom Oxford University Dangerous Sports Club. Klingt auch noch Darwin Award. Die dachten sich, wenn wir statt Lianen einfach ein Gummiband nehmen, dann können wir ja noch von viel, viel höheren Sachen runterhüpfen. Hurra! Und weil das ja gegen Kater hilft, können wir dann auch noch mehr saufen.
Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht irgendwie.
Ja, es ist okay, weil das habe ich mir ausgedacht. Mhm. Den Zusammenhang gibt's nicht. Trotzdem auf jeden Fall fand am 1. April 1979 unvermeidlich der erste Sprung von der Clifton Suspension Bridge in Bristol statt. Satte 75 Meter, ist schon ein bisschen höher als so eine Dattelpalme. Damals landeten die Extrem-Doof-Sportler noch im Knast. wo Bungee-Jumper ja, wie jeder weiß, eigentlich auch hingehören.
Warum das?
Das ist polemische Satire.
Ach.
Ach ja. Mhm. Seit 1986 gibt es nun das Bungee-Jumping-Seil, wie wir es heute noch verwenden. Und irgendwann danach begann Jochen Schweizer, sich eine goldene Nase damit zu verdienen, dass er Menschen von, sagen wir mal, Brücken geschubst hat. Der Todessprung wurde zum Freizeitspaß, der Extremsport zur Mutprobe für junge und mittelalte Menschen. Denn alte Menschen, die dürfen das nur noch mit ärztlichem Attest.
Was heißt alt?
Na, so wie du und ich. Am liebsten wirft Herr Schweizer seine Mitmenschen von Kränen oder Kranen, wie unsere schweizerischen Mitbürger sagen, denn die sind gut beweglich, das ist praktisch. Aber das extremste Angebot auf seiner Webseite ist die Europabrücke. Die steht bei Innsbruck, die ist 197 Meter hoch und deswegen kann man sich da auch 150 Meter in die Tiefe stürzen. Hm? Nicken hören die Hörenden nicht.
Was soll ich denn dazu sagen?
150 ist die Schlüsselzahl dieser Geschichte. Denn so viel kostet so ein Sprung auch, egal ob man springt oder nicht. Und Innsbruck ist von Holzkirchen, wo ich damals gewohnt habe, ungefähr 150 Kilometer weit weg. Also ist ja schon klar, was so ein Herr Wunderlich in seiner Midlife-Crisis dann bucht, oder?
Ja, hast du selber gebucht.
Klar. Nicht so klar war, ob ich meine Ex-Frau überreden konnte, mich dahin zu fahren, denn schon beim Anklicken von verbindlich bestellen hatte ich echt feuchte Hände irgendwie. Kapitel 4. Die Brücke. Die Brücke. War
die
ziemlich
ist
hoch.
Wirklich hoch.
Die war sehr hoch.
Ich kenne die Brücke, das ist schon...
Verdammt hoch. Am Parkplatz unterschreibt man dann erstmal ein Anmeldeformular. Ich bestätige also, dass plötzliche Herzinfarkte, Nervenzusammenbrüche, kaputte Knie, kaputte Knöchel, das ist alles für mich kein Problem. Mhm. Die Unterschrift fiel mir schon nicht ganz leicht, muss ich gestehen. Dann musste ich über die halbe Brücke ungefähr in meinen sicheren Tod spazieren. Es hat wirklich einen guten Grund, dass da normalerweise für Fußgänger nicht erlaubt ist, das zu tun. Denn die ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch.
Was haben die denn mit dem Straßenverkehr gemacht dabei?
Da gibt es, ist hinter den Leitplanken so ein schmaler Streifen, wo man lang geht. Aber es kam noch schlimmer. Ich musste da ja nicht nur hingehen. Irgendwann kommt man zu der Stelle, wo der Herr Schweizer unter die Brücke sein Baugerüst geschraubt hat. Von dem soll man abspringen. Hm. Dazu muss man 3 Stüfchen auf die Mauer der Brücke klettern und dann auf der anderen Seite eine Leiter runter zur Plattform mit Höhenangst. Ich hatte total weiche Knie und mein Puls war ungefähr bei 1400, so grob geschätzt. Aber geübt in Meditation, atmete ich tief in den Bauch und ich sagte mir, Olli, das ist jetzt ein kurzer Schmerz, ja, das dauert jetzt ein paar Minuten, dann springst du und dann hast du nie wieder Höhenangst.
Kann man nur so bescheuert sein und das glauben, hey.
Gut, ich kam auf der Plattform an. Dort wickelten 3 frohgelaunte junge Österreicher mir ein sauschweres Gummiseil um die Füße. Das sieht ungefähr aus, wie wenn es irgendjemand in Heimarbeit aus weißen Haushaltsgummis geflochten hätte. Und es ist ungefähr unterarmdick. Also mir wurde das alles erklärt. Die zählen dann 5, 4, 3, 2, nee, ich glaube, die machen es auf Englisch. 5, 4, 3, 2, 1, Benji! Und dann springt man. 3 Sekunden dauert der freie Fall, dann schnalzt man mit 100 Stundenkilometern nochmal 100 Meter zurück in die Luft. Die Arme hat man dabei, vors Gesicht zu halten, damit man sich nicht aufschürft, falls man gegen den Seil schleift.
Ein Schädeltrauma, nee, nicht Schädeltrauma, wie heißt das?
HWS. Halswirbel.
Genau. Ein HWS-Trauma hast du wahrscheinlich danach auch.
Also zum Glück nicht am Hals befestigtes Seil. Also man schnallst hoch und dann hüpft man noch ein paar Mal rauf und runter wie ein Jojo und dann hängt man 50 Meter über dem Grund, kopfüber.
Und da reißt man sich nicht irgendwie die Sehnen durch oder so, weil das ganze Gewicht ja nach unten zieht? Das ist ja praktisch an den Gelenken.
Um die
Gelenke gewickelt.
Hm.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Naja, also man hängt da, ja. Wir waren bei, man hängt Kopf über 50 Meter in der Luft.
Man kann sich nicht verletzen.
Klar kann man sich verletzen, sonst hätte ich ja das Ding nicht unterschrieben. Aber die machen das seit Jahren. Die haben 70 Leute am Tag, die das machen. Seit Jahren, das ist nie was passiert. Mhm. Die haben die größte Erfahrung in Leute an Gummibändern irgendwo runterschmeißen in ganz Europa. Also wir kriegen jetzt kein Geld von denen oder so, aber ich glaube nicht, dass man sich da wirklich Sorgen machen muss, wenn man einigermaßen fit ist. Wo waren wir stehen geblieben?
Ja,
also man hängt da.
Erst hüpft man noch ein paar Mal hoch, hast du gesagt.
Genau, so ein Jojo-Effekt ein bisschen, ne? Und dann hängt man Kopf über 50 Meter über dem Grund. Dann lassen die ein Stahlseil herab, also ein Karabiner unten dran. Den schnallt man sich an der Brust fest, mal so ein Gurt. Und dann ziehen die einen wieder hoch auf die Brücke. Da kriegt man dann eine Urkunde, eine DVD, weil die filmen das nämlich alles mit, den Sprung. Und dann kriegt man so ein paar kumpelhafte, heftige Klopfer auf die Schultern. Kostet 150 Euro. 3 Sekunden freier Fall. Können wir jetzt einen Stundenlohn? Nee. Also das war der Plan. Und es war wirklich gut, dass ich das wusste. Und ich war auch wirklich, nein, nicht voll dabei, ist jetzt echt übertrieben, ich war dabei. Und ich war entschlossen. Okay, das Seil war schon echt schwer. Und es zieht meine Füße irgendwie schon von selber so in die Tiefe. Aber es ist halt so, ist halt so. Das machen die hier Tag aus Tag ein. Ich habe es ja gesagt, 70 Mal am Tag. Nie ist was passiert. Das haben die gesagt. Die drei freundlichen Österreicher haben die gesagt, es passiert nichts. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob die sich nicht hinter meinem Rücken heimlich zuzwinkern. Aber
die werden sich totgelacht haben, dass solche Idioten dafür 150 Euro zahlen.
Ich schreite an die Kante der Plattform. Ich halte mich verzweifelt mit beiden Händen fest und ich blicke in die gegnerische Tiefe. Da unten, da sind winzig kleine Bäumchen, wie bei der Modelleisenbahn, nur noch viel kleiner. Und winzig, winzig kleine Autos parken da.
Wahrscheinlich deine Frau drin gesessen ist und dir zugewogen hat. Nee, war ein
Parkplatz. Ich stelle Fotos auf die Webseite, damit ihr mir das auch glaubt. Es war an mir zu springen. Hinter mir warteten schon die nächsten drei Todeskandidaten. Gut gelaunt, nicht ganz nüchtern. Warum auch? Hilft ja gegen Kater. Mhm. Ach nee, hilft ja doch nicht. Und da stand ich und ich begann, mit mir zu ringen. Gefühlt ging in dieser Zeit mindestens einmal die Sonne unter und der Mond auf und die Sonne wieder auf. Auf dem Video sieht man aber, dass es nur 30 Sekunden waren. Wie ich da so stehe, da überkommt mich wieder etwas. Zur Höhenangst noch obendrauf. Denn mit einem Schlag finde ich mich unerträglich lächerlich. Hey, wie kann man so einen Unsinn machen? Nur um mich zu beweisen, wie bei einer Mutprobe als kleiner Junge mit 45 Jahren. Hey, wie kann man so bescheuert sein?
Das ist eine gute Frage.
Der kleine Macho in meinem Stammhirn, der will unbedingt die eigenen Schwächen mit Heldentaten bezwingen. Mit Gewalt einen Triumph erringen gegen mich selber. Was heute noch lachen. Ja, ich glaube, eine ganz schöne Witzfigur gab ich da ab, da oben auf der Europabrücke. Ich konnte überhaupt nicht mehr anders. Ich fing an, laut zu lachen. Über mich und über das ganze Szenario. Das ist auch eins der Fotos. Und irgendwie auch über die drei Österreicher, die mich anschauten, als ob ich völlig bescheuert bin. Die haben mich dann gefragt, ob ich jetzt springen will oder nicht. Was für eine blöde Frage. Natürlich springe ich nicht. Ich habe eine Heidenangst und das wäre ungefähr das Allerdümmste, was man tun kann. Ich lasse mich also abschnallen und klettere zurück. Ich latsche zurück zum Parkplatz und ich muss immer noch über mich zumindest schmunzeln. Meine Ex ist ziemlich erleichtert. Meine Kinder zu Hause waren ein bisschen enttäuscht von ihrem Papa. Naja, war eine typische Olli-Idee. Es war eine Niederlage und kein Sieg, da brauchen wir uns nichts schönredend, aber es war irgendwie auch erhellend.
Naja, du hattest immerhin einen kleinen Sieg über dein Ego.
Kapitel 5. Die Nachwirkungen. Eigentlich weiß ich nicht wirklich, was da passiert ist, während ich da ungefähr 2 Tage lang 30 Sekunden auf der Plattform stand. Und was danach gewirkt hat, und ich weiß auch nicht genau wie, das Unbewusste ist mir ein Rätsel. Aber ich weiß, dass es für mich eigentlich keine Schmach ist, irgendwie an der eigenen Angst gescheitert zu sein. Es war irgendwie eigentlich eine Erleichterung zuzugeben, dass ich Angst hab. Ich hab eine Phobie. Plötzlich. Im Alter. Aus irgendeinem Grund zwingt mich das Leben immer wieder in die Knie. Immer wieder kriege ich Scheitern ins Hausaufgabenheft geschrieben. Wahrscheinlich bin ich überheblich. Pleite gehen, Scheidung, überfahren werden, verbrannt werden, beschissen werden, alle Freunde verlieren und dann nicht mal 150 Meter von der Brücke springen können.
Du hast irgendwie auch nichts ausgelassen.
Es heißt ja immer, in so einer Situation gehöre mehr Mut dazu, Nein zu sagen und die peinlichen Konsequenzen zu ertragen, als so etwas einfach zu machen. Das ist kompletter Quatsch. Den Unsinn habe ich nicht eine Sekunde geglaubt. Es war viel, viel einfacher, nicht zu springen, als mich da hinunter zu stürzen. Alles andere wäre brettelbreit gelogen. Und ich bin mir in dem Punkt übrigens sicher. Ganz, ganz, ganz sicher. Die Höhenangst hat übrigens von selber irgendwann aufgehört. Mhm. Und nach diesem Ereignis, 2 Wochen später, habe ich mir übrigens im Baumarkt meine erste Lesebrille gekauft. Das sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang ist.
Ja, also ich habe mich ja schon immer gefragt, Leute, was soll der Scheiß, ja. Ich meine, okay, weil man halt gerade mal Bock hat, so dann mal runterzuspringen, so aus einem Affekt heraus, das kann ich mir noch vorstellen mit einem Gummiband da unten dran, aber auch noch 150 Euro dafür zu bezahlen und das auch noch zu buchen und da irgendwie drauf hinzuarbeiten, ich finde das ein bisschen pervers.
Ich bin also pervers.
Also ich kann mir andere Arten von Konsum und Geld zum Fenster rausschmeißen vorstellen, die mehr Spaß machen, ja.
Beispiel.
In Urlaub fahren.
Okay. Hey, ich werd alt. Ich bin in der Midlife-Crisis. Ich habe Höhenangst. Also fahre ich in Urlaub. Ja, bin mir nicht so ganz sicher, dass das so ein gutes Rezept ist. Frau Dr. Anders.
Okay. Ich habe allerdings auch keine Phobie. Obwohl, ich weiß nicht, wenn ich auf der Europabrücke stehen würde, hätte ich wahrscheinlich auch eine Phobie.
Ja klar, weil das völlig normal ist.
Ja eben, das hat wahrscheinlich jeder.
Der Musiktitel heute ist von The Arbiters. Und der ist total deprimierend. Der heißt Old Man. Und ich spiele den jetzt praktisch ironisch, weil ich bin ja gar nicht alt. Vielen Dank euch also erstmal wieder fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag, springt nirgendwo runter. Kommt auch gut durch die kommende Nacht, träumt nicht von erfrierenden Katzen. Wir denken an euch. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders.
Ciao.
Und ciao.
I'm old man. My forest is crowd of honest and gone away. I'm tired today. I'm old man. My islands surrounded by violence and full of debt. I don't forget. I'm not all to math. I'm old man. My troubles fly to the bubbles. by Uncle Sam in World of Spam. I'm old man, my Bible, and of my disciple, which now is dead, is free outlet. I'm old man yet, I'm old man yet, I'm old man yet. Thank you.